Beauty Deeds Done Well hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit, hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt. Heute kümmert sich Markus um die wichtigsten Pioniere des D2C-Marketings.
Ich habe heute die Top 3 im Bereich Direct-to-Consumer mitgebracht, und zwar die Pioniere, von denen viele andere gelernt haben und die heute auch noch einen gewissen Erfolg haben und damit eigentlich ein bisschen Revolutionärtum betrieben haben. Direct-to-Consumer bedeutet, dass ich ohne einen Zwischenhandel direkt an meinen Kunden herangehe und versuche, in dem direkten Kundenkontakt A, von dem Kunden mehr zu lernen, B, dem Kunden neue innovative Anreize zu bieten und last but not least, und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, auch an den Endkunden direkt zu verkaufen. Das war über Jahrzehnte eine Leistung, die viele eher für Esoterik gehalten haben. Man denke so an erste Ansätze wie die Chibo-Läden, die dann Kaffee verkauft haben und dann Kaffeemaschinen bis hin zu Mörder-Duschhaube und Surfbrettern irgendwann ein ganzes Sortiment auf die Welt gestellt haben. Bis hin aber auch zu Unternehmen wie Benetton, die mit einem Franchising es geschafft haben, zum ersten Mal Bekleidung so flexibel zu färben, dass man wirklich auf Modetrends reagieren konnte. Das wirkt sich heute bis zu Zara aus. Ist aber eigentlich nicht das, was wirklich prägend ist, weil es eigentlich im Kern Einzelhandel ist, den man selber übernimmt. Das ist sicherlich eine wichtige Form, gerade in der Bekleidungsindustrie mit den gesamten Monobrand-Stores und den Flagship-Stores. Wenn ich so in die letzten Jahrzehnte gucke und unsere Forschung auch da betrachte, die wir zu dem Thema innovative Vertriebsformen haben, dann gibt es halt für mich drei Pioniere, die auch wirklich was verändert haben oder einen Impuls gesetzt haben, der über die eigene Marke hinaus auch wichtige Learnings für die Unternehmen heute noch hat. Und auf dem dritten Platz landet etwas, was mich begleitet, seitdem ich irgendwie an der Uni in St. Gallen bin, weil der Gründer A bei uns Examen gemacht hat und dann nach dem Examen erst bei McDonald's und dann meiner Agentur war. Und plötzlich treffe ich ihn und er sagt, du, ich verkaufe schwarze Socken im Abo. Das ist Black Sox. Und Black Sox war eines der ersten Subskriptionsmodelle, was ich kennengelernt habe, was außerhalb des Zeitungsgeschäfts quasi funktionierte. Bei einem Produkt, was jeden Mann zur damaligen Zeit riesig forderte, nämlich der schwarzen Socke, die man in der Schublade hatte. Wir hatten es auch schon mal in einer Ausgabe, wo wir uns darüber unterhalten, dass der Sami Lichti das heute nicht mehr macht, sondern das verkauft hat. Aber er ist für mich ein Pionier gewesen, der gezeigt hat, dass man mit einem eigenen Geschäftsmodell wie dem D2C-Geschäft ein Geschäft aufbauen kann, was jenseits der Marken von Falke, von Burlington oder wer da auch immer durch die Gegenturn aufbauen kann, die im klassischen Einzelhandel verhaftet sind und mit eigenen Kompetenzen wirklich einen Unterschied im Markt machen kann und das über Jahrzehnte und nicht nur hinsichtlich dem Umsatzerfolg, sondern eben auch in der Einzigartigkeit des Geschäftsmodells, weil es gibt keinen anderen, der schwarze Socken im Abo wirklich verkaufen kann. Der Einzige, der es hingekriegt hat, ist der Sami Lichti mit seinen Black Socks, weil er sich darauf fokussiert hat, zu sagen, immer dieselbe Qualität, immer wieder dieselben Nutzenvorteile. Dann hat das auch noch in andere Produktkategorien übertragen, mehr oder minder erfolgreich. Aber das hatte einen echten Vorsprung. Wenn er sich mit Black Socks frühzeitig auseinandergesetzt hat, kann man viel darüber sagen, wo Subskriptionsmodelle auch funktionieren oder es auch schwer haben, wie zum Beispiel bei Outfittery oder dergleichen. Und deswegen landet der Black Socks-Ansatz bei mir auf Platz 3.
Wir konnten ja schon mal über Black Socks diskutieren bei unserer Jubiläumsfolge. Spannendes Unternehmen und ich kann mich da nur wiederholen, dass es eben mit dem Start 1999 ist schon Wahnsinn, wie früher damit unterwegs war. Trotzdem tue ich mich mit dem Abo-Modell im Bereich D2C und auch ganz grundsätzlich im Bereich der physischen Produkte extrem schwer. Einfach, weil man immer wieder an die Kosten erinnert wird als Konsument und es in den seltensten Fällen funktioniert. Selbst bei den Startups so rund um die Frauenhygieneprodukte, wo es relativ offensichtlich wäre, dass es funktioniert, die sind fast alle wieder davon weg, bieten die Produkte im klassischen Handel an oder im einzelnen Verkauf. Weil eigentlich keiner Bock hat auf das Abo-Modell. Also grundsätzlich bin ich verhalten in dem Modell, aber trotzdem muss man natürlich sagen, ist beachtlich, was Black Sox geleistet hat, so früh schon.
Deswegen auch zu Recht in Markus Hitliste auf Platz 3, weil tatsächlich ein Kundenproblem gelöst wurde und viele der Abo-Modelle schaffen das halt nicht. Ja, dann bist du halt irgendwann beim Preis. Black Sox löste für viele Männer schlichtweg ein echtes Problem, was sie aber im Grunde nicht interessierte. Und damit war das erledigt. Und zwar auf Jahrzehnte. Hast du dich nicht um den Einkauf deiner Socken kümmern müssen und hattest immer perfekte Socken an den Füßen.
Ich kann mich da eurer Begeisterung immer... Naja.
Ja, und eben, das war mein Punkt, Job to be done.
Ja.
Dazu gehört, dass spezielle Männer nicht einkaufen wollen.
Und dass spezielle Männer auch nur auf die ganz, ganz klassische schwarze Socke setzen. Also ich meine, heute trägt man ja auch mal bunte Socken.
Genau, und deswegen auch auf Platz 3. Aber wie gesagt, ein guter Learning Case zu verstehen, was wie ein Subskriptionsmodell funktionieren könnte, unter welchen Bedingungen. Die Job-to-be-done-Denke führt mich zum Platz 2, weil dieses Unternehmen ist entstanden, weil sich jemand gefragt hat, warum schaffen wir es eigentlich nicht, einen guten Espresso mit Crema bei uns zu Hause zu machen. Das war der Auftrag in den 70er Jahren, den man bei Nestlé vergeben hat, um eine Espresso-Maschine zu entwickeln und ein Konzept zu entwickeln, wie man zu Hause auch einen guten Espresso trinken kann. Wurde zuerst eingeführt in Japan und ist eigentlich in Europa dann, und jetzt komme ich zum D2C-Part, groß geworden über einen Mail-Order-D2C-Kontakt, um die Kapseln zu kaufen. Und dieses Kapselkaufkonzept war, wir gehen vorbei am Einzelhandel und haben eine echt hohe Marge. Wir müssen immer noch sagen, eine Nespresso-Kapsel kostet immer noch 50 Cent pro Stück, was bedeutet, wir sind irgendwie bei, was ist es, 50 Euro pro Kilo. Der Gedanke, diese Maschine auf der einen Seite zu haben mit einer patentierten Kapsel und das Ganze am Einzelhandel vorbei erstmal stark zu machen, um den gesamten Ertrag auch einzuziehen. Man muss immer dabei dran denken, dass Nespresso extreme Entwicklungskosten hatte und eigentlich über den Lock-in-Effekt durch System und den direkten Verkauf erst eine Chance hatte, überhaupt sich erfolgreich aufzustellen, ist für mich immer noch ein Beispiel, was den gesamten Kaffeemarkt revolutioniert hat. Weil auf einmal war Kaffeetrinken anders möglich. Man konnte in der Freizeit von Nespresso, da gab es so Boxen, da waren alle Sorten drin, das aus wie ein Humidor, man konnte das am Tisch auswählen. Da wurde unheimlich viel gemacht, um wirklich den direkten Kundenkontakt zu nutzen und dem Kunden wirklich einen Vorteil zu bieten über den eigentlichen Kaffee hinaus, den man normalerweise dann als Filterkaffee kriegte oder was sich dann da alles noch Espresso zu Hause schimpfte, bis dann die große Kaffeekultur kam. Aber da war Nespresso auch vorneweg, weil dann sind sie hingegangen, den direkten Kundenkontakt zu übersetzen in Nespresso-Cafés und dann in Nespresso-Verkaufsläden bis heute zu den Nespresso-Cubes, die alle darauf aufsetzen, dass man quasi die Vielfalt von Nespresso jetzt auch in einzelnen Läden aufbauen kann. Dahinter stand aber immer noch ein integriertes System, weil alles über die E-Mail-Adresse lief, auch die Rechnungsstellung bis zu der Zeit, sodass man immer noch in diesem geschlossenen System war. Das ist heute nicht mehr so. Das Patent für die Nespresso-Kapseln ist ausgelaufen. Die Kaffeekapseln gibt es überall zu kaufen. Nespresso verkauft sie auch unter verschiedenen Marken inzwischen, also bis zu Starbucks und dergleichen, und nutzt das System. Und heute verdient Nespresso primär am Verkauf der Maschinen. Aber bis es zu diesem Punkt kam, finde ich Nespresso ein extrem gutes Beispiel, in dem man einem sehr volatilen Markt, der preissensitiv ist, mit hohen Investitionen, mit einem Lock-in-Effekt im Kaffeebereich sich aufstellen konnte, um dem Menschen einen Kaffee zu Hause zu bieten, den er normalerweise in der gehobenen Gastronomie erwarten kann und nicht irgendwie eine wasserdünne Plörre zum Trinken zu Hause verurteilt wurde.
Ich bin jetzt persönlich kein Nespresso-Fan, muss ich sagen, aber wohlverdient auf dem zweiten Platz bei den D2C-Konzepten. Und ich finde auch, du hast eben die ganze Experience im Store beschrieben, das ist natürlich ungeschlagen gut, der Service ungemein gut und darüber hinaus einfach die Art und Weise, wie sie die Kundendaten nutzen. Und das war schon in gewisser Art und Weise eine Pioniersleistung und deswegen wohlverdient auf dem zweiten Platz.
Ein wichtiger Unterschied zu Black Sox ist, das Vertriebssystem bei Black Sox ist Teil der Lösung.
Richtig.
Hier bei Nespresso eigentlich nicht. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als es eingeführt wurde, war viel, viel Marketing drumherum notwendig. Im Kern natürlich ein überragendes Produkt, was tatsächlich innovativ war, aber auch all das andere, was sie drumherum gemacht haben. Es war brutalstes Marketing. Also die Pille, die die Kundin der Kunde schlucken musste, die musste erstmal rund gemacht werden. Weil im Kern hat Kunde zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, Kaffee kaufen ist ja jetzt grundsätzlich überhaupt kein Problem, geh in den Laden, kauf's. Und das war hier die Meisterleistung aus einer Unternehmenssicht, halt so ein System zu installieren, mit dem man halt dann all das machen konnte, was man dann in der Zukunft dann auch gemacht hat.
Und die Kapsel so zu positionieren, dass sie ein Premium- bzw. ein Luxusgeschäft ist. Wenn ich nur dran denke, wenn du vor 10 Jahren ins KDW gegangen bist und aus der Espresso-Abteilung kamen sie alle mit ihren Tüten raus. Wenn der Billy das schon verstanden hatte, dann hast du richtig was geleistet.
Marke aufladen, irgendwann George Clooney bezahlen, den sie immer noch bezahlen.
Ja. Ich komme zu meiner Nummer 1 und wahrscheinlich erschreckt die einige, weil es ist für mich etwas, was klassische Geschäftsmodellinnovation eigentlich bedeutet und wie du es eben gesagt hast, Thorsten, eigentlich das Produkt erst wirklich für den Kunden differenziert hat, und das ist Dell mit dem Direct-to-Consumer-Modell, mit der Virtual Integration, wie sie es damals beschrieben haben. Zur Erinnerung, Michael Dell hat sein Unternehmen gegründet auf der Maßgabe, Menschen wollen ihren Computer direkt kaufen und wollen sie auch customizen. Und diesen Computer hat er ihnen direkt angeboten. Da gab es in den Vereinigten Staaten noch Computer 2000, die haben das auch gemacht. Aber was Michael Dell von Anfang an gemacht hat, er hat den Computer konfigurierbar gemacht und hat in Magazinen und Broschüren zunächst dir die Möglichkeit gegeben, du kannst das Gehäuse auswählen, du kannst die Festplatte auswählen, du kannst dir deinen Prozessor auswählen, du kannst die Tastatur auswählen und wir bauen dir den in deiner Farbe zusammen und garantieren dir in den Vereinigten Staaten zunächst, du hast ihn in 2 Wochen zu Hause bei dir stehen. Das war damals eine magische Leistung und die hatte eben vor allen Dingen auch betriebswirtschaftliche Konsequenzen und darum geht es mir mit dem eigentlichen Case, weil Dell es damit schaffte, gegen den damaligen Marktführer mit Marktanteil von über 25%, das war IBM, eine 100% höhere Marge rauszuholen, weil sie einfach alles im Vertrieb selber machten und sich darauf verlassen konnten, dass sie mit der Customized Production und dem Verschicken des Päckchens geringere Kosten hatten als jemand, der mit dem riesen Außendienst rumrennt. Und das hat die gesamte IT-Industrie damals revolutioniert. Und vor allen Dingen, und deswegen ist mir das so wichtig, den Nutzen der Konfiguration haben sie dann übertragen aufs Netz, haben das Ganze auch noch in den Kontext eingebettet, der B2B heißt, also dass Unternehmen Verträge abgeschlossen haben, dass sich die Nutzer ihren PC oder Laptop selber zusammenstellen können und damit Märkte erschlossen, wo die anderen noch gar nicht waren. Und diese innovative Leistung zu sagen, guck mal, ich komme mit der Hälfte meiner Kosten oder den doppelten Umsätzen aus dem ganzen Spiel raus und biete noch eine höhere Leistung für den Kunden, das ist für mich unheimlich machtvoll und ist eine Pionierleistung. Ein Indikator ist vielleicht, dass noch führende Business Schools in Frankreich und in Asien immer noch den Michael Dell Fall von 1995 verwenden, um klarzumachen, wie dieses Geschäft funktioniert. Wenn wir über D2C reden, dann ist das der große Vorteil. Du hast eigene Ökonometriken, die du nutzen kannst, um deinen Kunden besser kennenzulernen. Und wenn du diese Customer Knowledge hast, dann baust du auch die besten Leistungen damit. Das hat alles gelitten. Das Unternehmen kam auch eine Krise. Das hat aber auch damit zu tun, dass andere dann einfach sich auch Mühe gegeben haben, sie zu kopieren. Aber am Ende des Tages war Dell für mich jemand, der diese Pionierleistung erbracht hat, wie man wirklich Direct-to-Consumer aufbaut. Und da kann man heute noch von lernen.
Ja, ich stimme dir zu. Das ist die Heldentat der Vertriebsgeschichte im IT-Bereich.
Bei mir hast du jetzt eine große Lücke in der Wirtschaftsgeschichte geschlossen mit diesem Case. Wann fing der an? 1984. Das ist ja Wahnsinn. Nee, aber spannender Case, definitiv. Ich kann mich nur anschließen. Und ich glaube, der Vorteil liegt ja auch nochmal da drin, dass man wirklich, wenn man eine neue Produktgeneration hat, der auch nicht einen großen Bestand hat, der wieder beim Handel liegt, da ist natürlich ein wahnsinnig großer Vorteil drin. Wenn wir auf deine Beispiele schauen, die sind jetzt ja alle, und das ist natürlich dadurch begründet, dass es Pioniere sind, aber sie sind alle älter. Und wenn wir heute den Begriff D2C hören, ist das Erste, woran man denkt, Performance Marketing, Social Media Anzeigen und auch Community Building. Und ich glaube, das ist schon nochmal zu berücksichtigen, auch wenn diese Generation an Unternehmen in gewisser Art und Weise gelitten hat. Einige sind untergegangen. Gibt es auch eine ganze Zahl sehr erfolgreicher Unternehmen, wenn wir auf Gymshark schauen, wenn wir auf die französische D2C-Brand Cézanne schauen. Wahnsinnig erfolgreich, aber eben primär D2C via Social Media.
Das war's für heute. Sind die von Markus nominierten Top 3 tatsächlich die Unternehmen, die die Geschichte des D2C-Marketings am meisten prägten? Ist die Pioniertat von Dell bedeutender als das, was Despresso oder Black Sox leisteten? Oder gebührt nicht vielmehr Newcomern wie Gymshark oder Cézanne ein Platz an der Spitze des Rankings? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun, well, well.